Hallo, ich bin Carsten und ihr hört Radio Beitspeicher, das experimentelle Podcast-Projekt aus dem Verein zur Förderung von Technikkultur hier in Erfurt, Ausgabe 5, Verkehrsleitzentrale. Im Frühjahr 2015 gab es in der Erfurter Verkehrsleitzentrale einen Tag der offenen Tür und das habe ich zum Anlass genommen, dort mal hinzugehen und dem Herrn Ruprecht, das ist der Leiter von der Verkehrsleitzentrale, ein paar Fragen zu stellen. Wenn ihr also wissen wollt, was ein Phantomlicht ist, dann hört jetzt einfach ganz genau zu. Viel Spaß!
Herr Ruprecht, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns und für mich und für meine Fragen genommen haben. Sie sind Abteilungsleiter Verkehr im Tiefbau- und Verkehrsamt und als solcher sind Sie auch oder können Sie Auskunft geben über die Verkehrsleitzentrale. Das ist erstmal richtig, oder?
Das ist richtig. Das ist eine unserer Aufgaben, die elektrische oder elektrotechnische oder elektronische Steuerungseinrichtung des Verkehrs. Dazu zählt der Verkehrsrechner.
Da war jetzt am Samstag, vergangenen Samstag, ein Tag der offenen Tür. Ist das der erste Tag der offenen Tür gewesen oder machen Sie das regelmäßig?
Jein, es war nicht der erste Tag der offenen Tür, sondern der zweite, aber regelmäßig kann man es auch nicht nennen. Der erste war 1997.
War damals ein besonderer Anlass?
Dort haben wir 3 Jahre Verkehrsrechner Erfurt begangen, der 1994 in Betrieb genommen wurde.
Das ist ja, sag ich mal, noch ziemlich kurz nach der Wende gewesen. Da gab es auch noch nicht Computernetzwerke in dem Sinne, wie es das heute gibt. Was wurde damals gesteuert oder erfasst?
Na, die Aufgabe war die gleiche wie heute. Die Koordinierung zwischen den Ampelanlagen, die Störungserfassung und der Aufbau von verkehrsabhängigen Steuerungen.
Sie hatten in der Pressemitteilung, die Sie gemacht haben für den Tag der offenen Tür, konnte ich lesen, dass Sie über 160 Ampeln steuern oder Kontrolle über 160 Ampeln haben. Es gibt ja bestimmt noch viel mehr. Warum in Anführungsstrichen nur 160 und wer kontrolliert die anderen?
Also wir haben in Erfurt etwa 250 Ampelanlagen, etwa deswegen, weil es immer unterschieden werden muss, ob man die Steuergeräte zählt oder die Knotenpunkte, die gesteuert werden. Das heißt, es gibt durchaus auch Steuergeräte, die 2 benachbarte Ampeln steuern. Ansonsten haben wir die 160 am Verkehrsrechner angeschlossen, weil es einmal im Wesentlichen eine Ansteuerung über Kabel ist. Das heißt, es gibt zwischen den Steuergeräten und dem Verkehrsrechner eine Kabelverbindung. Die Stadt hat ein eigenes Kabelnetz. Einige wenige Anlagen sind über Funk, also dieses GPRS, angeschlossen. Was ansonsten an Störungen aufläuft, dort sind wir auf Informationen von der EFAG, von der Polizei, von Bürgern hingewiesen. Die Anlagen werden aber auch so regelmäßig überprüft.
Und ich hatte da am Tag der offenen Tür auch so aufgeschnappt. Es wurde unter anderem auch mitprotokolliert, wann welche Ampel rot ist, um so Sachen wie, dass bei einem Unfall Verkehrsteilnehmer behaupten, sie hätten beide grün gehabt, um dem irgendwie entgegenzuwirken.
Wir können die Programme von Ampelanlagen online aufzeichnen. Das wird nicht in jedem Fall gemacht, weil das eine Unmenge an Daten wäre, die vorhanden sind. Zum Teil wird aber in den Steuergeräten, in den neueren, moderneren, auch mitprotokolliert und ich kann bis zu 1-2 Tage rückwärts dann feststellen, was war wann.
Ist das schon mal vorgekommen, dass 2 Grün hatten gleichzeitig?
Das wiederum ist technisch ausgeschlossen. Das heißt, es gibt redundante, also doppelte Schutzeinrichtungen, die genau das sicher ausschließen.
Wunderbar, habe ich mir fast gedacht. In diesem Zusammenhang habe ich in der Pressemitteilung auch was gelesen, das nennen Sie strategische Verkehrssteuerung. Was muss man sich darunter vorstellen?
Das Spannende am Verkehr in der Stadt ist ja, dass wir nie genau vorhersagen können, was ist im nächsten Moment. Ziel einer strategischen Verkehrssteuerung ist, auf solche nur bedingt vorhersehbare Ereignisse zu reagieren. Ich nenne mal als Beispiel die Messe Erfurt. Die Zufahrt zu Messeveranstaltungen ist in der Regel etwas geteilt. Das heißt, die Leute kommen über einen bestimmten Zeitraum und können ihren Parkplatz suchen. kritisch oder verkehrlich kritisch ist die Abfahrt, wenn zu einem Zeitpunkt X, den wir nie genau vorhersagen können, plötzlich alle wieder in ihre Autos wollen und auf die Straße und nach Hause, was ja verständlich ist. Dazu gibt es eine strategische Verkehrssteuerung, die über Induktionsschleifen in der Fahrbahn genau diesen Moment erfasst, wenn sich der Verkehr an der Gotthardstraße erhöht und dann an entsprechende Programme schaltet, die optimal oder besser sind für den ausfahrenden Verkehr als der Regelbetrieb.
In dem Zusammenhang hört man immer wieder so Gerüchte unter der Bevölkerung, dass sie irgendwie an den Ortseingängen den Verkehr ausbremsen können, wenn im Stadtinneren irgendwie die Feinstaubbelastung zu hoch ist. Ist da was Wahres dran?
Da ist was Wahres dran. Man muss betrachten, dass die Schadstoffe aus dem Straßenverkehr natürlich hochgiftig sind. Die Rußpartikel sind hochtoxisch. Das heißt, die Überlegung des Umweltschutzes, die Emissionen aus dem Verkehr zu reduzieren, sind richtig. Aus diesem Grund haben wir ein Testmodell gefahren in der Leipziger Straße, in dem wir dort versucht haben, an einer Stelle den Verkehr zu dosieren, weniger Fahrzeuge reinzulassen, als sonst über das Signalprogramm möglich wären, damit in dem eng bebauten Bereich der Leipziger Straße zwischen Hallische Straße oder zwischen Greifswalder Straße und Juri-Gagarin-Ring oder Stauffenbergallee erstmal der Verkehr besser fließt. Das heißt, lieber etwas weniger reinlassen, damit der drin ist, besser fließt und dort weniger Abgase erzeugt. Dieser Test hat sich bestätigt. Das heißt, es ist in der Summe weniger Schadstoffe emittiert worden und damit auch die Emissionen für die Bürger geringer. Und wenn wir die Finanzierung hinbekommen mit Fördermitteln des Landes und den Eigenmitteln der Stadt, wollen wir dieses System stadtweit an den Hauptradialen installieren.
Sie haben gesagt, Sie erfassen Verkehr oder Verkehrsströmungen mit Induktionsschleifen. Man sieht auch manchmal so Dinge auf der Fahrbahn kleben. Das sieht aus, als wäre es auf die Fahrbahn aufgeklebt. Was ist denn das?
Das ist auch eine Möglichkeit der Verkehrszählung. Diese Verkehrszählplatten betreibt bei uns das Umwelt-Naturschutzamt, die ja für ihre Berechnung auch exakte Verkehrsdaten brauchen. Dieses System ist in der Regel dann eine Woche oder so aufgebracht und wird dann umgesetzt. Sie haben also nicht so viel Technik, um das an allen Straßen ständig einzusetzen.
Und die sind einfach auf den Fahrbahnbelag aufgeklebt?
Die sind aufgeklebt bzw. aufgedübelt und werden dann wieder abgeschraubt.
Gehen wir mal einen Schritt weiter. Wenn man von außerhalb nach Erfurt kommt, fährt man ganz häufig an diesen Informationstafeln vorbei. Da gibt es verschiedene Varianten, welche mit freien Parkplätzen und dann auch welche mit mehreren Zeilen Text. Diese mit den mehreren Zeilen Text, wo Veranstaltungen angekündigt werden, die werden, nehme ich mal an, auch über diesen Verkehrsleitrechner gesteuert.
Ganz genau, das ist eine Aufgabe des Verkehrsrechners, auch diese Stadtinformationstafeln, wie wir sie nennen, anzusteuern. Wir haben 1998 als eine der ersten Städte auch in der Bundesrepublik angefangen, Verkehrsinformationen an den Hauptradialen zu vermitteln. Zum Teil wird es auch für das Stadtmarketing genutzt, immer aber eigentlich in Bezug auch auf eine Verkehrsbedeutung der Veranstaltung. Wir versuchen, nur die Veranstaltungen natürlich auch zu bringen, die eine gewisse verkehrliche Bedeutung haben.
Es ist also nicht so, dass jemand kommt und sagt, ich mache da heute eine Party, könnt ihr das mal auf eurer Tafel ankündigen?
Ganz genau, das geht natürlich nicht. Werbung hat am Straßenrand normalerweise, zumindest in den Bereichen, wo die Tafeln stehen, nichts zu suchen.
Diese freie Parkplätze anzeigen, da kann man zum Beispiel sehen, wie viele freie Parkplätze im Stadtbereich noch sind oder auch im Speziellen, wie viele freie Parkplätze noch im meinetwegen Parkhaus am Domplatz. Wie wird sowas auf Stadtgebiet berechnet? Werden da die Autos gezählt, die reinfahren und gegen die, die rausfahren?
Teil des Verkehrsrechners oder des Verkehrsleitsystems ist auch das Parkleitsystem. In dem Zusammenhang wurden auch damals ja die Stadtinformationstafeln errichtet. Das heißt, wir haben die Parkhäuser der Stadt Erfurt, jedenfalls die meisten, die überwiegende Anzahl, an diesen Verkehrsleitrechner angeschlossen. Aus dem Parkhaus kommt die Information über die freien Kurzzeitparkplätze. Die werden aufsummiert und erscheinen dann als erste Information sozusagen auf den Stadtinformationstafeln, damit sich ja der Gast willkommen fühlt und sagt, okay, ich habe genügend freie Plätze, außer zum ersten oder zweiten Advent.
Oder wenn Weihnachtsmarkt ist.
Genau.
Die Datenübertragung zu den Displays, das geht per Kabel, ist dazu jedem ein Kabel oder ist das auch wieder per Mobilfunk?
Die sind per Mobilfunk angeschlossen.
Und das ist quasi das Handynetz?
Das ist ein im Prinzip ein Handynetz.
Genau. Okay, ja. Jetzt muss ich kurz auf meinen Zettel schauen. Verkehrsmanagement-Plattform. Was muss man sich darunter vorstellen?
Wir sind zurzeit in einem Forschungsprojekt beteiligt, in dem es darum geht, eine spezielle Information zur Verkehrslage in Erfurt zu vermitteln. Standard-Navigationssysteme wissen zwar, ob auf der Autobahn ein Stau ist, über diese TMC-Meldungen kriegen sie das auch in die Navigationssysteme. Innerstädtisch ist sowas zurzeit nicht üblich, sage ich mal. Ganz einfach, weil die Navigationskartenanbieter oder Routing-Systemanbieter ja keine Information haben, was ist denn in der Stadt. Die haben wir zwangsweise. Wir wissen, wo Baustellen sind, wir wissen, wo Großveranstaltungen sind. Und deswegen ist es Teil des Forschungsprojektes, diese Informationen in eine eigene App zu integrieren, die voraussichtlich dann ab Mitte April freigeschaltet wird, sodass derjenige, der diese Navigations-App hat, in Erfurt mehr Informationen erhält. Das ist Verkehrsmanagement, wenn man es so bezeichnen will.
Ja, also ein Navigationssystem auf lokale Art, quasi nicht so übergreifend, sondern sehr lokal. Das steht auch irgendwie im Zusammenhang mit einem Elektromobilitätsprojekt. Können Sie da was zu sagen?
Genau, dieses Forschungsprojekt nennt sich Smart Mobility, intelligente Mobilität in Thüringen, will ein Stückchen die Elektromobilität mit fördern. Oder das ist Hintergrund des Forschungsprogramms des Bundes. Und wir beteiligen uns insofern, als wir unsere Daten bereitstellen, die noch verknüpft werden sozusagen mit Aussagen oder mit Informationen aus dem Fahrzeug, aus dem Elektromobil, zum Beispiel zum Ladezustand der Batterie. Ist der sehr gering, wird in diesem Routing-System ihm gesagt, pass auf, du musst jetzt erst laden, die nächste Ladestation befindet sich da und da, wir führen dich erstmal dahin.
Also das soll unter anderem dazu dienen, halt den Akku besser auszunutzen, die Reichweite für die
Reichweite
zu erhöhen. Ja. Da wäre jetzt meine Frage, gibt es in Erfurt schon viele Elektrofahrzeuge? Kann man das irgendwie beziffern? Gibt es da irgendwelche Zahlen?
Es gibt Zahlen, es gibt wenig Elektrofahrzeuge. Wir haben ja rund 100.000 Fahrzeuge zugelassen in der Stadt. Davon sind nach meinem letzten Stand etwa 40 reine Elektrofahrzeuge. Man kann jetzt natürlich auch die Hybridfahrzeuge dazu rechnen. Das System zielt ja aber darauf, praktisch Elektromobilität attraktiver zu machen. Die meisten Wege, die mit unseren Autos zurückgelegt werden, sind in der Größenordnung, wo die Reichweite kein Problem ist. Wir versuchen sozusagen von der Verkehrsseite her die Voraussetzungen zu verbessern.
Ich habe noch eine andere Frage, geht jetzt noch in eine ganz andere Richtung. Die Ampeln sieht man immer häufiger, sind mit LEDs betrieben. Also es gibt ja welche mit normalen Leuchten und welche mit LEDs. Wenn die umgerüstet werden, wird dann nur das Leuchtmittel ausgetauscht oder wird die komplette Ampel ausgetauscht?
Nein, wir haben ja nach der Wende, sprich 1990, begonnen, neue Signalanlagen zu bauen. Bis dahin hatte Erfurt 76
Muss ich noch mal zurückfragen, also 76 Ampelanlagen.
Ampelanlagen,
das ist ja
Kreuzungsanlagen, die zu DDR-Zeiten sozusagen signalisiert waren. Das ist aber ein anderes Thema der Geschichte. Dann haben wir begonnen, Signalanlagen neu zu bauen, es wurde ausgeschrieben. Und wir haben in den Anfangsjahren pro Jahr viel, bis zu 20 Anlagen neu gebaut, haben die alten auch erneuert, sodass wir heute nur noch eine haben, die aus DDR-Zeiten stammt.
Wo steht die?
Die steht an der Bukarester Straße. In diesen Ampeln wurde damals schon eingesetzt eine sogenannte Niedervolt-Lampe, die hat 10 Volt, 20 Watt. Das war damals Stand der Technik. Und wenn wir heute LED-Signalgeber einsetzen, dann haben die in der Regel 10 Watt. Das heißt, die Energieeinsparung, die man mit LED erzielen kann, ist äußerst gering. Wenn wir Anlagen umrüsten, dann immer komplett. Es geht von der Überwachung der Lampen her nicht, dass ich einfach nur draußen LED-Signalgeber hinhänge.
Das Gehäuse ist dann auch komplett ein neues?
Die werden komplett gewechselt, weil der Einbau ist einfach technisch ein anderer.
Was wird mit den Ampeln gemacht, die dann nicht mehr eingesetzt werden können? Werden die irgendwie verkauft oder verschrottet?
Die werden im Wesentlichen verschrottet, wobei wir uns natürlich sehr zurückhaltend auch mit der LED-Umrüstung sind. Wir sprechen ja heute von den LEDs der dritten Generation. Die in der um 2000 auf den Markt gekommen sind, sind heute alle schon wieder vom Fenster weg, weil sie nichts getaucht haben. Einfach von der Qualität der LEDs.
Also die sind recht schnell kaputt gegangen?
Die sind recht schnell kaputt gegangen. Deswegen haben wir uns zurückgehalten und sind eigentlich sehr lange bei unseren Niedervoltlampen geblieben, die eine hohe Zuverlässigkeit haben, die im Grunde genommen zwar einmal im Jahr ausgetauscht werden müssen, aber da ich den Signalgeber in der Regel sowieso einmal im Jahr reinigen muss oder zumindest die Streuscheibe, ist die Umrüstung auf LED nicht unbedingt die Lösung aller Probleme.
Die alte Technik ist also die robustere, kann man sagen.
Eine Lampe, 10 Volt, 20 Watt, kostet mich im Einkauf, was weiß ich, 1 Euro. Das heißt, wenn ich in 10 Jahren 10 Lampen wechsle, habe ich 10 Euro Materialkosten. Wenn der LED-Signalgeber nach 10 Jahren stirbt, dann fasse ich 500 Euro an.
So teuer sind die Teile, Wahnsinn.
Das muss man immer ins Verhältnis setzen, ob das, was an Lichtgewinn oder an Vermeidung von Fehlfarben, was es alles gibt, ob sich das immer rechnet. Sei dahingestellt.
Ja, stimmt, Fehlfarben. Das Grün ist ja meistens gar kein so richtig schönes Grün, sondern eher so ein bläuliches Grün.
Der Vorteil der LED ist ja auch, es gibt sogenanntes Phantomlicht bei den herkömmlichen Signalgebern. Das heißt, im Signalgeber ist ja ein Spiegel, ein Reflektor, wie beim Kfz. Da sitzt die Lampe im Brennpunkt sozusagen und erzeugt eben mit dem wenigen Watt sehr viel Licht. Strahlt die Sonne von außen, tiefstehende Sonne im Frühjahr oder Winter, in den Signalgeber ein, wird ein sogenanntes Phantomlicht erzeugt. Das heißt, es reflektiert und es kommt als grün, gelb, rot raus. Das heißt, an solchen Anlagen ist so ein LED-Signalgeber wirklich das Beste, weil der A, diesen höheren Lichtkontrast hat, aber eben auch dieses Phantomlicht nicht kennt.
Ich habe am Tag der offenen Tür auch gesehen, Sie haben auch an einigen sage ich jetzt mal, neuralgischen Punkten in der Stadt Videokameras, die, mit denen Sie den Verkehr beobachten können. Da hat der Kollege, der das erklärt hat, darauf hingewiesen, dass es da einen Datenschutzbeauftragten gibt, der irgendwie auf ganz bestimmte Dinge achtet. Können Sie das nochmal, worauf da zu achten ist?
Ja, Datenschutz ist ja ein hohes Gut unserer Gesellschaft. Ne? Auch wenn mancher mehr Daten im Internet preisgibt, als er vielleicht sollte, haben wir als Stadt natürlich darauf zu achten, dass die Bestimmungen des Datenschutzes eingehalten werden. Und solange ich über eine Verkehrskamera eine Person identifizieren kann oder ein Fahrzeug identifizieren kann, muss man fragen, ob das datenschutzmäßig relevant ist. Deswegen gibt es unter anderem in der Stadt einen Datenschutzbeauftragten, mit dem wir zusammenarbeiten. Unsere Kameras sind insofern dort außen vor, weil sie nicht aufzeichnen und die Auflösung nicht ausreicht, eben um jemanden zu identifizieren und zu sagen, du bist hier jeden Tag um 5 da oder sowas.
Also der Bürger braucht sich da nicht überwacht zu fühlen, das ist einfach unmöglich damit. Vielleicht noch was Aktuelles, wir hatten jetzt in den vergangenen Tagen sehr viel Sturm. Wenn man unter so einer Ampel steht, unter dem Ausleger, dann schwankt er hin und her. Da denke ich mir immer, oh, hoffentlich bricht das mal nicht ab. Ist das schon mal vorgekommen, dass der Sturm sowas zerlegt?
Ja, wir haben bei Kyrill hatten wir mehrere Maste. Also ein Mast ist abgestürzt, mehrere Masten mussten wir anschließend austauschen, weil sie gerissen waren. Es gibt für diese Technik eine statische Berechnungspflicht. Wir bestellen auch nur noch Masten, die der höheren Schutzklasse zugerechnet werden, weil ja, es nimmt vielleicht zu, ob es nun die Klimaerwärmung ist oder was auch immer, das weiß man nicht, aber die Stürme werden heftiger und insofern versuchen wir darauf zu reagieren, wenn wir neue Masten einsetzen, dann sind sowohl die Fundamente entsprechend stärker berechnet als auch die Masten selber.
Also brauche ich in Zukunft keine Angst mehr zu haben. Wird immer besser.
Also es wird immer sicherer, sage ich mal. Wobei, wie gesagt, Kyrill war ja auch eine Ausnahme. Es ist schon erstaunlich, wie die Masten das aushalten.
Ja, also wie gesagt, ich staune immer wieder. Herr Ruprecht holt jetzt hier ein Stück Metall.
Das ist von so einem Teil eines Mastes, der praktisch damals bei Kyrill gerissen ist. Sie sehen, das Material ist an sich eine 6 mm Stärke, aber verzinkt auch und durch die runde Form ja an sich sehr stabil. Aber damals hat es eben an der Mastklappe verschiedener Masten Risse gegeben, die uns dann veranlasst haben, eben diese Masten auszutauschen.
Die Mastklappe war dann sozusagen die Sollbruchstelle. Ja.
Schwächster Punkt.
Eine Frage hätte ich noch, was den öffentlichen Nahverkehr angeht. Spielt das irgendwie in der Verkehrsleittechnik irgendeine Rolle?
Das ist für uns ganz wesentlich. Der öffentliche Personennahverkehr, ÖPNV genannt, ist in Erfurt bevorrechtigt. Das heißt, an vielen Ampelanlagen, ich sage mal rund 60-70%, gibt es entsprechende Anforderungseinrichtungen, wo sich Bus oder Straßenbahn anmelden an der Ampelanlage. Die weiß dann, es kommt die Linie 1, der Wagen sowieso. Und der wird dann an der Ampelanlage bevorrechtigt, sprich zu Lasten des Autofahrers bekommt die Straßenbahn dann eher grün oder die Phase wird verlängert.
Nahverkehr hat Vorfahrt. Da in diesem Zusammenhang gibt es noch ein anderes Gerücht, und zwar, dass, sag ich mal, Leute in höheren Ämtern, die es besonders eilig haben, so einen Knopf im Auto haben, den sie drücken können, und wird die Ampel grün. Ist da was dran?
Mein Freund ist Augenarzt und wollte von mir auch immer so einen Knopf haben. Ich habe ihm dann angeboten, er möge an seinen BMW ein 2 Meter langes Stahlrohr anschweißen, dann kann ich ihm ein Funkbarkesystem liefern. Nein, das ist natürlich Quatsch. Das ist ein geschlossenes System, wo letztlich beide Seiten ausgerüstet sein müssen, um sozusagen grün zu bekommen.
Es muss in einer bestimmten Höhe montiert sein, muss eine bestimmte. Alles klar. Wunderbar, Herr Ruprecht. Ich bedanke mich für das Interview. Ich habe keine weiteren Fragen. Jetzt wissen wir viel über die Verkehrsleitzentrale. Und vielleicht eine Frage noch: Wann wird der nächste Tag der offenen Tür sein? Wissen Sie das schon?
Wir wollen nicht mehr so lange warten wie das letzte Mal.
Das wird dann wieder über die Homepage oder über die Stadtinformationen, habe ich gesehen, war es sogar bekannt gegeben worden.
Genau, also. Sicher nicht in diesem Jahr, sicher vielleicht auch nicht im nächsten, aber vielleicht im übernächsten Jahr. Man muss ja sowas auch nicht überfrachten.
Stimmt. Also ich kann nur empfehlen, das mal zu besuchen beim nächsten Tag der offenen Tür. Herzlichen Dank, Herr Ruprecht. Das war's. Ich habe keine weiteren Fragen.